Hier können Sie jetzt einige Fotos sehen, die von seinem Lebensweg. Er ist am 28.02.1915 in Rees geboren und am 12.08.1945 eben mit 30 Jahren in Planegg in einem Bett, wie Herr Seeger, ein Biograf von ihm, immer beschreibt, nachdem er ja bis zu 5 Leuten in einem KZ in dem Priesterblock verbracht hatte. Zum Schluss ist er dann tatsächlich in einem Bett gestorben mit weißem Bettzeug. Karl Leisner, ein Glaubenszeuge, und ich werde kurz erst über seine Kindheit, über seine Schulzeit und Jugend berichten, und dann wird meine Mutter über sein Ringen, er hat 3 Jahre gerungen, um Priester zu werden, und dann werden wir über seine Haft, über die Priesterweihe, die ist uns in diesem Vortrag besonders wichtig, weil ja in diesem Jahr sich die Priesterweihe zum 70. Male jährt. Und dann werden wir noch kurz das, dann ist natürlich ein besonders schöner Punkt, den meine Mutter dann berichtet. Nach 6 Jahren haben die Schwestern und die Eltern ihren Bruder und Sohn wiedergesehen in Planegg in der Nähe von München, das ist ein Sanatorium. Und das ist immer recht eindrucksvoll, wenn meine Mutter darüber berichtet. Eigentlich besteht der Vortrag aus 5 Teilen, aber wir beschränken uns dann eben auf die wesentlichen Dinge. Hier sehen Sie die Daten, aber da komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Jetzt geht es mit der Kindheit los. Karl Leisner wurde in Rees um 9.45 Uhr an einem Sonntag geboren. Es war eine Hausgeburt. Und sein Vater war im Krieg als Soldat. Es war ja der Erste Weltkrieg, tobte ja schon 7 Monate. Und seine Mutter war eben alleine da, bekam das Kind. Und wie das damals üblich, hier sehen Sie das Haus, das Geburtshaus in Rees. Und auf dem nächsten Bild sehen Sie seine Mutter mit dem Baby. Und nach 3 Tagen ist er getauft worden in der St. Maria Himmelfahrtskirche in Rees. Am Rhein liegt diese Stadt. Auf der Name Karl war sein Rufname. Der Name Friedrich war der Großvater mütterlicherseits, Wilhelm, so hieß sein Vater, und alle Kinder Leisners standen unter dem Schutz der Gottesmutter und wurden zum Schluss bekamen alle den Namen Maria, was meine Eltern netterweise bei uns auch gemacht haben. Ich heiße also Monika Maria, und ich habe noch das Glück, dass ich Monika heiße, weil mein Onkel Karl am 4. Mai, damals feierte man das Fest der heiligen Monika noch am 4. Mai, aus dem KZ befreit wurde. Ja, das zu Rees. Dann nach kurzer Zeit in Rees bekam meine Oma Leisner das zweite Kind, Willi, und ging dann zu ihren Schwiegereltern nach Goch und zog erst nach der Geburt nach Immenstadt nach zu ihrem Mann. Da war ihr Vater Leisner stationiert als Adjutant beim Gebirgsinfanterie-Ersatzbataillon 1. Armeekorps. Sie sehen hier die Städte, also von Niederrhein nach Süddeutschland, nach Bayern. Und schließlich, nachdem in Immenstadt das dritte Kind, Maria, geboren wurde, zog die Familie wieder nach Rees zurück. Dort wurde die Tochter Paula geboren. Und in Kleve, nach dem Umzug in Kleve, nachdem mein Opa nach Kleve versetzt wurde, ans Gericht der Schwanenburg, er war Rentmeister dort, wurde meine Mutter geboren und war herzlich willkommen in der Familie als jüngste Tochter. Hier sehen Sie jetzt ein Foto der Familie Leisner. Unten rechts sehen Sie Karl Leisner, ich habe die auch beschriftet, die Fotos, und meine Mutter sehen Sie oben links in der Ecke. Karl Leisner war ein begabtes Kind, ein neugieriges Kind. Er wurde geprägt in seiner Familie durch den Glauben, durch den christlichen Glauben. Der hatte einen hohen Stellenwert. Die Kirchenfeste waren wichtig. Und eine kleine Anekdote aus der Kindergartenzeit. Er konnte sehr schnell Verse lernen und durfte dann im Kindergarten den Petrus spielen als den Evangeliumskünder. Und das habe ich als Symbol genommen mit Schlüssel in der Hand und mit großen weißen Schuhen. Eine weitere Anekdote ist, er übernahm gerne Aufträge von seiner Mutter und sollte dann zum Bäcker gehen und Hefe einkaufen, weil sie einen Kuchen backte. Und dann hat sie ihm gesagt, er sollte ein Päckchen holen und er geht zu der Bäckerin und sagt, er hätte gerne ein halbes Pfund Hefe. Und da war die Bäckerin sehr überrascht. Und dann hat sie ihn nach Hause geschickt und hat gesagt, frag deine Mutter doch nochmal, das kann nicht stimmen, dieses Maß. Er war natürlich, dafür war er viel zu stolz, nach Hause zu gehen. Er ist nur kurz um die Ecke gegangen, ist wieder reingegangen ins Geschäft und hat gesagt, ich hätte gerne ein kleines halbes Pfündchen Hefe. Und dann hat die Bäckerin gehandelt, weil sie merkte, es war vergeblich. Da ich jetzt neulich noch mal in Kleve war, habe ich das Elternhaus noch mal fotografiert. So sieht es heute aus und Sie sehen den Eingang und dort ist von Bert Gerresheim, von dem bekannten sakralen Düsseldorfer Künstler, ein Relief angebracht und hier steht dann, hier wohnte die Familie Leisner seit 1929 und dann wird eben an Karl Leisner und seine Eltern gedacht.
Ja, ist ja eine Gedenkstätte halt. Ist halt eine Karl-Leisner Gedenkstätte, das Elternhaus. Da kann jeder hin. Man muss sich allerdings anmelden, weil nicht sonst keiner zu Hause sein könnte. Ja, das wird von Schönstadtpriestern geleitet. Die haben das damals gekauft. Und das sollte die Stiftskirche kaufen, aber das war unsere Heimatpfarre, Maria Himmelfahrt in Kleve. Und da hat aber die Stiftskirche von abgesehen, der neue Propst hat gesagt, wir haben kein Geld und dann können wir uns sowas nicht leisten. Spreche ich laut genug?
Jetzt ja.
Und somit ist es dann von den Schönstadtpriestern, die Geld hatten, von 7 Priestern oder 9 Priestern, gekauft worden und die erhalten das und also nehmen auch gerne Gäste auf. Sie haben sogar auch noch ein oder zwei Gästemöglichkeiten zum Schlafen.
Ja, ja, wichtig, sehr prägend für Karl Leisner war eben seine Familie, in der Schulzeit ein bestimmter Lehrer und in seiner Heimat eben seine Kirche, seine Pfarrgemeinde, die St. Maria Himmelfahrtskirche, die Stiftskirche und ja, und die Schule. Man braucht ja am richtigen Ort und zur richtigen Zeit eine Person, die einen stützt, die einem vertraut und die einem Chancen ermöglicht. Und das hatte Karl Leisner einmal von seiner Familie. Die haben, das kannst du vielleicht besser erzählen, was ihr alles so Schönes gemacht habt, gesungen, musiziert.
Wir haben sehr viel musiziert. Jeder spielte wenigstens ein Instrument, die meisten zwei oder drei. Und viele, wir haben auch, ich weiß nicht, ob Ihnen Lohmann was sagt, Adolf Lohmann war ja auch ein Musikus und der wohnte in Gochen, der kam auch schon mal ab und zu uns und hat mit uns musiziert. Und dann hatten wir noch einen Priester, der war aus dem Saarland, der durfte da nicht bleiben und der spielte ein Cello. Also wir hatten das, also ganz viel Freude. Und im Übrigen haben wir auch viel Gesellschaftsspiele gemacht. Und also wir waren immer gut beschäftigt und sehr viele Wanderungen. Also ich bin schon mit 3 Jahren mit zu Fuß nach Goch. Das waren 12 Kilometer. Aber hat Vater mich auch öfter auf die Schulter genommen oder sie haben mich zu zweien auf die Hand genommen. Und das ging alles. Aber es hat mir auch schon früh Freude gemacht und ich bin heute noch ein Wandertyp.
Ja, meine Mutter ist ja junge 90 Jahre, sie wird bald 91 Jahre und das ist ja schon beachtlich, was sie heute alles noch in dem Haus wohnt, in dem wir zu 11 Personen gewohnt haben und alles alleine macht. Also wir sind da als Kinder sehr, sehr verwöhnt. Den Reichswald zeige ich Ihnen, das ist ein riesiges Waldstück im Kreis Kleve und die Familie Leisner fuhr häufig oder lief häufig am Sonntag nach dem Mittagessen, gingen die in den Wald und Karl Leisner war dort auch mit seiner Jugendgruppe, das war für ihn immer Erholung, die Natur, er hatte wache Augen und konnte sich an kleinen Dingen der Natur erfreuen. In der Stiftskirche empfing er die Sakramente, das Buß- und Sakrament und die Erstkommunion mit der Klasse und mit seinem Bruder Willi ging er zur Firmung. Und die Schwanenburg ist für, die ist ein Symbol für ihn auch, dieses Wahrzeichen der Stadt Kleve, das ist ja eine geschichtsträchtige Burg, Kleve war eine Herzogstadt. Und die Lohengrinstadt, der Parsival, das hat ihn interessiert und das hatte große Bedeutung für ihn. Symbol der Kraft und Treue. Und erst recht, als Hitler an die Macht kam, war für ihn eben wichtig, dass er einen Lehrer fand in der Schulzeit. Das staatliche Gymnasium war in der Straße, in der er wohnte und ihn stützte und erkannte, dass er Gruppen leiten konnte. Er war eine Führernatur und so wurde er schon mit 12 Jahren von der ersten Gruppe zum Schriftführer erwählt. Ja, was konnte Karl Leisner alles? Er war Altsprachler, also hatte Latein, Griechisch, Hebräisch gelernt, Französisch glaube ich auch und hat sich selbst
beigebracht.
Französisch, ja, dann hat er sich noch selbst beigebracht, Holländisch, Italienisch. Und im KZ etwas Russisch und ein wenig Polnisch. Ja, er war Musik und Kunst interessiert, er war ein großer Ästhet, hatte eine frohe Grundstimmung, ließ sich durch nichts erschüttern, aber der einzelne Mensch spielte ihm immer für ihn eine Rolle, auch immer geprägt vom christlichen Glauben. Zu seinen Jugendzeiten hat er auch Kasperle gespielt mit seiner Jugendgruppe und so haben sie sich Geld verdient, eben um Fahrten sich zu erlauben. Damals trampte man, lief man oder fuhr mit dem Fahrrad. Von Auto war nicht die Rede.
Darf ich mal bitte ergänzen? Der Religionslehrer von der Schule, der hat dafür gesorgt, dass die Gruppe, er hat die zuerst geführt, dass die Gruppe beschäftigt wurde. Und da war ein Künstler, und die waren ja damals meist arm, wurde wenig gekauft, weil die Leute auch kein Geld hatten. Und bei dieser Künstler ist dann in die Gruppe gekommen und hat jedem ein Stück Holz gegeben und da durften sie eine Figur herstellen. Und Karl hat dann den Kasper gebaut. Und die Kasperle-Puppen sind alle erhalten. Die sind 32 Stück.
Und die sind jetzt ab Dezember bis Juni nächsten Jahres im Stiftsmuseum in Zanten zu sehen. Dort wird es eine Karl-Leisner-Ausstellung geben. Und meine Mutter hat die neulich erst übergeben ans Stiftsmuseum. Da habe ich Fotos gemacht. Das ist Kleid links von dem Kasper und rechts, das finde ich so interessant, dass man damals auch eine Priester-Kasperle-Puppe hatte. Und deswegen habe ich die zweimal ausgewählt, nur damit man so sieht, das könnte man sich heute gar nicht mehr so schnell vorstellen, dass da auch ein Priester oder Bischof auftreten würde. Und schon mit 7 Jahren wallfahrtete er mit seinen Eltern nach Kevela, sogar zu Fuß. Und er war sehr, sehr glücklich, dieses Gemeinschaftsgefühl zu haben und die Mutter Gottes spielte eben eine ganz wesentliche Rolle. Und es gab immer dann bestimmte Rituale. Nach dem Besuch der Heiligen Messe aß man die mitgebrachten Butterbrote, man stellte Kerzen auf in der Gnadenkapelle und ließ sich möglicherweise einen neuen Rosenkranz segnen. Und Otto Pies, hier dieses Buch Stephanus heute, das war ja die erste Biografie. Otto war sein Freund, wurde sein innigster Freund im KZ und der spricht von der Verchristlichung seines gesamten Lebens in dem Buch. Aber er hatte eben Glück in seiner Kindheit und Jugend, dass ihm auch immer was zugetraut wurde. Von seinen Eltern, die ihm auch für damalige Zeit sehr viel Freiheit ließen, denn er war ja viel unterwegs, für die Schule tat er nicht viel und hat ja dann trotzdem sein Abitur geschafft, sogar recht gut. Vor dem Abitur hatte er zwar Ängste, weil seine Lehrer teilweise gegen ihn waren, weil er sich als christlicher Jugendführer eben sehr engagierte und das war manchem Lehrer ein Dorn im Auge. Aber deswegen kann man sagen, das Zitat von Don Bosco, traue jemandem etwas zu und er wird sich bemühen, diesem Vertrauen zu entsprechen, das hat bei ihm auch gewirkt. Es gibt 29 Tagebücher, davon sind 27 erhalten und die werden im also in diesem Jahr, spätestens Anfang des Jahres, veröffentlicht in einer Lebenschronik von Herrn Seeger, der auch diese Biografie geschrieben hat. Es ist die zweite Auflage. Und diese Lebenschronik wird auch im Borromäum in Münster mit Bischof Genn vorgestellt. Weil er hat da 20 Jahre dran gearbeitet. Das ist auch ein Buch für Archive, aber es gibt ein Glossar, das einen schönen Überblick gibt über das Leben. Und sich 20 Jahre mit diesen Tagebüchern zu beschäftigen, meine Mutter kennt sie viel besser als ich. Ich habe ja nur als Kind immer reingucken können. Möchtest du noch was zu den Tagebüchern sagen?
Wir sind glücklich, dass sie erhalten geblieben sind und vor allen Dingen, man spürt, es war immer eine religiöse Grundlage durchs ganze Leben. Aber wir sind alle von vornherein von den Eltern religiös erzogen worden, aber die haben nichts aufgezwungen. Es war alles freiwillig. Die Eltern lebten vor und das gefiel uns, was die Eltern vorlebten. Und da haben wir alle mitgemacht und alle durchgezogen, das ganze Leben.
Und die beeindruckend ist in den Tagebüchern, wir lernen es auch noch, ist, dass er wirklich sein Leben im Detail reflektiert. Und zwar, er weiß, dass er ein charismatischer Typ war, hatte aber immer Angst, er hat sich so diszipliniert, dass er nie arrogant wirkte. Hat aber darum gekämpft. Also das kann man schon in den Büchern nachlesen. Und das finde ich so beeindruckend, dass er das täglich gemacht hat. Aber es gibt die nette Geschichte von deiner Mutter, was die mit einem Tagebuch gemacht hat.
Karl war 17 Jahre und in unserem Haus wohnte eine Familie Retzlaff und Karl hatte sein Zimmer mit Willi zusammen, oben unterm Dach. Und die Tochter des Hauses oder der Untermieter, die hatte ihr Zimmer nebenan. Ja, und da war Karl so ein bisschen in sie verliebt und hat natürlich das auch im Tagebuch festgehalten. Und da muss ich ehrlich sagen, hätte ich von meiner Mutter nie erwartet, dass sie so ein Tagebuch, was für ihn nun ganz wichtig war, in den Ofen werfen konnte. Ja, das war, also kann ich bis heute nicht verstehen. Mutter war sonst so eine tolle Frau, aber das ist das Leben, nicht?
Also sie war sehr liebevoll, sehr aufmerksam, sehr zurückhaltend, während der Vater sehr temperamentvoll war und sehr energisch, auch froh.
Aber sehr froh.
Sehr froh, die Gegensätze zogen sich ja an. Also für uns waren sie traumhafte Großeltern, die sich wirklich mit uns sehr beschäftigt haben.
Mutter war die Ausgleichende und Vater war der Temperamentvolle, der aber alles vorlebte und also das war ein wunderbares Familienleben.
Aber jetzt, dein Bruder hat sich ja mächtig mit deinem Vater diskutiert über den Nationalsozialismus.
Ja, Karl hatte Mein Kampf gelesen und den hatten damals in Deutschland ganz wenige Menschen gelesen. Und Karl hat ihn ganz gelesen und da war eine Schwester von Vater, die war Lehrerin in Goch und dann mein Vater. Und die drei, die setzten sich zusammen und dann hat Karl ihnen beigebracht, Vater meinte, ja, man kann doch nicht so gegen den Staat wirken, obwohl er sehr christlich eingestellt war, aber er hat gedacht, in etwa müssen wir mit tun. Und da hat Karl gesagt, wir können überhaupt nicht mit tun, das ist eine unmögliche Regierung und da müssen wir uns ganz zurückhalten. Ja, das haben wir dann auch mächtig getan. Und Vater war auch im Gefängnis und Karl war dann 6,5 Jahre in Haft. Und wie ich aus dem Arbeitsdienst kam, da Vater holte einen immer, brachte mit zum Bahnhof mit meiner Schwester Maria da kam Vater nicht, der kam immer mit zum Bahnhof oder brachte mit weg. Und da habe ich direkt gefragt, wie ich aus dem Arbeitsdienst kam, wo ist Vater? Ich sage, ist er krank? Nein. Ich sage, dann sitzt er in der Kronenstraße, das war das Gefängnis. Er sagte, wie kannst du sowas sagen? Ja, ich sage, bei Leistung, es gibt nichts anderes. Und da hat uns niemand vom Bahnhof bis nach Hause, eine halbe Stunde gelaufen, einer einen Koffer festgehalten am Fahrrad, der andere gedrückt. Und keiner hat uns Heil Hitler oder Guten Tag gesagt. Wir haben alle Leute gegrüßt wie immer, aber die hatten Angst, uns zu grüßen.
Ich würde sagen, aufgrund der Zeit, ich habe jetzt mal hier die Folie als Abschluss für die Familie genommen. Also er hat schon in jungen Jahren reflektiert und war dankbar, eben dass er Liebe, Sicherheit, Geborgenheit in seiner Familie bekam. Und das hielt an bis zu seinem Tode. Ja, mit dem, möchtest du das noch sagen, mit dem Friedhof, wie er da mit dem Herrn Ringsdorf gesprochen hat? Oder sollen wir das überschlagen, weil
ja, wird ein bisschen
ist, das wird zu viel, ja, ne?
Wird
genau,
zu viel.
Es wird zu viel. Mal eben gucken.
Ich würde sagen.
Aber die Berufung vielleicht, die könnte man als Übergang nehmen. Da hat er mit 18 Jahren in sein Tagebuch geschrieben, Christus, du musst Priester werden, Mann Gott, also er möchte Priester werden, Mann Gottes, Bote Jesu Christi für unsere Zeit, in unserem Volk, Gott hat dich bei deinem Namen gerufen. Und das finde ich sind schon beeindruckende Äußerungen mit 18 Jahren. Er hat sein Abitur gemacht, das habe ich ja schon von den Widerständen der Lehrer berichtet, da sieht man ihn ohne Krawatte, was damals ganz ungewöhnlich war, das hat er sich einfach erlaubt. Und hier sind seine Zeugnisse und da ist nur geschichtlich interessant, dass er Erb- und Rassenkunde genügend hatte, obwohl er sonst ein gutes Zeugnis hatte. Das war seine Karte und der entscheidende Satz seines Lebens ist, den er ins Tagebuch geschrieben hat, Christus, du bist meine Leidenschaft heil. Möchtest du dazu noch was sagen, zu dem und den dann? Das reicht ein, dann gehen wir jetzt zur Verhaftung,
ja.
Ne?
Ja.
Ja. Ich würde sagen, Reichsarbeit, ach nee, das ist noch wichtig, seine Freundin.
Ja, er war im Studium, im Freisemester war er in Freiburg und wohnte zunächst in einer anderen Familie und dann kam eines Tages, weil mein Bruder immer in die Kapelle kam, zur morgendlichen Messe und da war eine Mutter von 12 Kindern da und die hatte von ihm gehört, weil vorher, wie hieß der Bischof Jansen von Hildesheim, der war sein Vorgänger in der Familie und da hat sie gesagt, würden Sie das wohl tun, unsere Jungen ein bisschen unter Druck halten, dass sie auch für die Schule was tun. Die waren alle intelligent, aber nicht immer nur begeistert von Schule und Schularbeiten. Ja, und dann ist er dahin umgezogen und er hat sich dann, weil da war er krank, da hatte er, was hat er doch?
Mittelohrentzündung.
Mittelohrentzündung. Und da hat die Tochter, die Älteste, ihn gepflegt. Bitte?
Die rechts da auf dem Bild ist im Alter natürlich nicht.
Ah ja, das im Alter.
Hier
genau.
Kann man jetzt.
Und da entwickelte sich eine Liebschaft und dann hieß es immer, werde ich Priester, werde ich Familienvater. Dann wollte er Politiker werden. Und Das, also sie hat, ich sage immer, die hat mehr für ihn gebetet, dass er ein guter Priester wurde, denn sie hatte schon einen Priesterbruder. Der nächste war im Studium so weit wie Karl und der nächste wurde auch wieder zum Priester ausgebildet. Also die hat sicherlich mehr für ihn gebetet, dass er ein guter Priester wird, als ein guter Familienvater. Und somit hat er da aber 3 Jahre drum gekämpft und dann hat er sich zum Priestertum entschieden.
Den Abschiedsbrief oder ohne Abschiedsbrief?
Ja.
Ohne oder mit? Wäre zu viel, ne?
Ja.
Ich habe ihn jetzt da stehen, Sie können den mal vielleicht überfliegen.
Ja,
aber entscheidend
ganz kurz
ist eben,
mal eben
dass er ihr dankt, Christus ist mir in dir begegnet, wie er mir noch nie entgegentrat.
Ja.
Das ist eben auch heute ein beeindruckender Satz. Und da sieht man, wie tief er darüber nachdenkt und wie fein er überhaupt ihr letztlich dankt für diese Begegnung. Soll ich das denn? Ja, das machen wir jetzt nicht, das dauert. Das schaffen wir nicht in einer Stunde. Wir müssen uns etwas. So, dann
ja,
kommt jetzt die Verhaftung.
Ja, ne, die Verhaftung eben, er muss ja eben vorausschicken, dass er krank war.
Richtig. Ich war jetzt schon zu weit.
Als Diakon erkrankte Karl, er war immer, immer sehr großzügig und sprang im Oktober noch in kalte Wasser und schwamm bei Goch in der Nähe von Kleve, ist die Nias. Und schwamm durch die Niers und er hustete und hustete in Münster im Studium. Und Mutter hatte schon gesagt, nun geh doch mal zum Arzt. Aber Karl hatte wohl immer Zeit für die Jugend. Er ist im Borromäum oft aus dem Fenster gesprungen, damit er seine Jugendarbeit machen konnte. Und der andere musste ihm nachher wieder das Fenster losmachen und ihn reinlassen. Und jetzt habe ich den Faden verloren, muss mir eben helfen.
Ja, es ging um die Krankheit,
die
er vom
und
Reichsarbeitsdienst.
Jetzt, dann war er im Reichsarbeitsdienst und da haben sie viel im Emsland, im Moor arbeiten müssen. Und da hatte er immer eine ganz, ganz schwere Erkältung. Und Mutter sagte, nun geh doch mal zum Arzt. Aber Karl hatte keine Zeit für den Arzt. Und dann ist er wirklich kam er zum Arzt und da wurde erkannt, dass er schwer lungenkrank war. Da kam der Bischof von Galen, hat ihm einen Platz in St. Blasien besorgt, im Fürstabt Gerberthaus. Und das war von Schwestern geleitet, ein sehr schönes Haus. Und da hat er sich schon eigentlich ganz gut erholt gehabt. Und jetzt wurde dann kam Militär auch in dieses Haus. Und dann wurden sie verlegt ins Waldhaus. Da hat er zu dritt auf einem Zimmer gelegen. Und die hatten ein gutes Verhältnis zueinander und sprachen auch ganz offen auch über ihr Denken, über unsere Hitler-Diktatur. Und der Priester war etwas zurückhaltend und der andere war ein Bahnbeamter, der sagte immer, also Adolf Hitler, oh, der betete ihn ungefähr an. Und da hat Karl ihm seine Meinung gesagt und die kannte er dann ja auch und sie sprachen ganz offen drüber. Karl hat gesagt, nur ein Unglück kann uns Hitler nehmen. Also den können wir nur töten, tut ihn keiner. Aber wenn irgendwie mal was passiert, sonst werden wir den nicht los. Ja, jetzt kriegten die nachher ihre Einzelzimmer wieder in dem Waldsanatorium. Und da war das Hitler-Attentat in München, Bürgerbräukeller. Da kam an einem Morgen, war das durch die Nachrichten gekommen, Karl hat es schon beim Frühstück gehört und da kam derjenige, der mit ihm in dem Anbau gewohnt hatte, der kam und sagte, Leisner, haben Sie gehört, Hitler, diese Nacht war ein Attentat oder gestern Abend auf Hitler, Gott sei Dank ist ihm nichts passiert, hat Karl gesagt, schade, dass er nicht dabei war. Ja, aber unter vier Augen, so. Und der war so geschockt, dass ein Diakon sowas sagen konnte. Der war fertig. Und dann hat er sich zu den anderen, die auf der Terrasse saßen, zur Erholung da in dem Kurhaus und saß da ganz still und geschlagen. Und da hat ein anderer, das war so ein Erznazi, der hat gesagt, was bist du denn heute so komisch? Und da sagt er, ja, es sind nicht alle der gleichen Meinung wie wir hier im Haus. Und da hat er gesagt, wer ist das? Und hat er nur so mit dem Kopf auf Karls Zimmer gezeigt. Und dann ist der sofort gelaufen und zum, wie hießen die damals, Ortsgruppenleiter. Und der andere hinterher wollte ihn zurückhalten. Da hat er gesagt, wenn du nicht mitgehst, zeige ich dich mit an. So ging das ja damals alles. Und da haben sie Karl angezeigt und kam dann auch. Stunde später war die Gestapo da, hat ihn vernommen und er hat sich gesagt, ich habe das gesagt und da stehe ich zu. Und ja, somit kam er von seinem Erholungshaus, kam er nach Freiburg ins Gefängnis und Café Achteck nennt man das Gefängnis in Freiburg, weil der Turm ist achteckig. Er guckte auf den Schlossberg, er hatte ja vorher in Freiburg studiert und da konnte er so ein klein wenig den Blick auf den Schlossberg halten. Ja, und das war dann seine Haft. Und
also man muss noch sagen, dass er das Wort hält, das sahen Sie auf der anderen Folie, der Kreisleiter aus Neustadt, der hat ihm also eine Gelegenheit gegeben, ja, die Aussage zurückzunehmen, was er aber nicht getan hat. Er hat ganz klar zu seiner Aussage gestanden, weil er davon überzeugt war, dass eben Hitler...
Ja, und vor allen Dingen, weil er das gesagt hat und er stand zu dem, was er gesagt hatte.
Ja, aber es jetzt ging ja um Hitler eben, weil der die Christen und die katholische Kirche eben ablehnte und das hat er dann
noch. Ja, hat er ja ganz interessant diesen Brief im hast du den? Ach, das war da am Friedhof, das ist ja, ja, jetzt alles zu viel.
Ja, das haben wir jetzt überschlagen.
Ja, wo müssen wir jetzt hin?
Jetzt. Zumindest seine Mutter besucht ihn im Gefängnis.
Richtig, Mutter ist mit einer der Schwester meines Vaters, der Lehrerin aus Goch, ist die in den Ferien nach Freiburg gefahren und dann haben sie Genehmigung bekommen, ihn im Gefängnis zu besuchen. Und das war für Mutter natürlich ein sehr schwerer Gang, wie dann die Türen wieder zufielen. Aber Karl war guten Mutes und wann ist er denn? Sag mal eben, müssen wir mal eben.
Die Tante war mit, also dass deine Mutter nicht alleine hingehen musste, das ist vielleicht noch ganz interessant. Hier sehen Sie nochmal die Familie Leisner, so zu der, ja schon etwa ein wenig später. Und jetzt die Verlegung nach Mannheim.
Dann kam er richtig nach Mannheim, nach Sachsenhausen und von da mit all den Priestern. Er war ja nur Diakon, aber da kannten die Nazis nichts von. Da war er auch fähig, eben nach Dachau zu kommen. Und Dachau, da hatten sie ja später, ein Jahr später, bekamen sie eine Kapelle. Und da haben sie immer, die sagten immer, Karl ist Diakon, er muss doch zum Priester geweiht werden. Wie tun wir das nur? Saßen wohl schon Bischöfe diesen Extra-Trakt für die Prominenten-Trakt. Prominenten-Trakt. Ehrenbunker war in Auschwitz. Und ich verliere heute oft den Faden.
Nee, auf jeden Fall. Ganz wichtig ist ja da die Beziehung zu ihm, zu Otto Pies im Dachau.
Ja, richtig.
Denn dadurch wurde Priesterweihe ermöglicht.
Otto Pies war ein Jesuitenpater Und der bekam, wie sie neue Plätze, also neue Bettenabteilungen kriegten, bekamen die nebenan, die hatten dann auch ihren Essraum nebenan, da kriegten die beiden, die saßen nebeneinander und kriegten zusammen einen Spind. Und wenn man zusammen einen Spind hatte, das verband sehr, denn da musste immer äußerste Ordnung sein. Und wenn das nicht war, da flog alles davor und dann mussten sie es wieder reinräumen. Und der Essnapf, der ganz primitiver, schlichter Essnapf, der musste glänzen, wie, also, als wenn es Silber wäre. Ja, und dadurch, die beiden sind sehr nahe gekommen und Otto Pies hat ihm sehr viel beigestanden. Und dann haben sie immer gesagt, wir müssen beten, dass auch mal ein Priester hierher kommt. Und dann kam eine ganze Menge aus Frankreich, oh, wie hieß er da, das KZ, ich bin da
gewesen. Natzweiler-Struthof.
Richtig, ja. Und da kamen die KZ her, die Franzosen her. Und unter diesen Franzosen, das ist sehr nett, Dankeschön. Unter diesen Franzosen war auch ein Bischof, Bischof Piguet von Clermont-Ferrand. Und der war nicht lange im Lager, da haben sie gesagt, also der muss unseren Karl weihen. Und da mussten ja aber der Bischof von München, wie hieß er damals?
Neuhäusler, nee, Faulhaber.
Richtig. Und der Bischof von Münster, Clemens August, musste zwei Genehmigungen haben. Und da ist einmal ein Familienbrief, das wurde dann, wir durften alle 14 Tage an Karl schreiben. Und dann in den Familienbrief hinein kam ein Abschnitt von dem Bischof. Und der war nicht angekommen, der Brief. Und damals ging später die Post nur über Willi, der wohnte in Berlin, also der Bruder Willi. Und der hatte dann nur noch Kontakt zu ihm. Wir bekamen dann nur den Bescheid in unsere Evakuierung. Und dann teilte der uns mit, oder wenn es möglich war, kamen auch mal dann die abgedruckten Briefe zu uns. Und da wurde nochmal ganz kurz vor der Priesterweihe kam die Genehmigung des Bischofs, von Faulhaber hatten sie schon, aber von Gaal. Und daraufhin fand die Priesterweihe auf Gaudete am damals 17. Dezember statt. Und das muss so beeindruckend gewesen sein. Und wegen Karls schlechtem Gesundheitszustand durften auch nicht allzu viele. Die Münsteraner Priester durften alle da sein und die anderen immer nur von allen Nationen, vielleicht einer oder zwei. Und dann nach der Priesterweihe war er auch sehr, sehr fertig und brauchte ein paar Tage, er war ja schwer krank und brauchte wirklich ein paar Tage nur Bettruhe. Und dann haben sie ihn weiter, Pater Pies, der fand immer Mittel und Wege, der hat dann sich selbst als Sanitäter gemeldet, dann kam er mit in dieses Krankenrevier, wo Karl war, und hat dann immer wieder Möglichkeiten gehabt, Kontakt mit ihm aufzunehmen. Und wenn der Kontakt fehlte, dann hat er andere dahin geschickt. Ja, und somit kam dann auch am 26. Dezember kam dann die erste Messe und das war auch seine letzte Messe. Er war so schwer krank, er hat die Messe geschafft und hat auch die evangelischen Mitbrüder hatten für ein Agape gesorgt und es war ein paar wunderschöne Festtagsstunden und dann musste er wieder in sein Krankenlager. Vater, und dann kam er nach der Befreiung des Lagers, kam er nach Planegg bei München in ein wunderschönes Waldsanatorium. Das war ein Sanatorium nur mit den Schwestern. Ich weiß im Moment nicht, wie die Schwesterngemeinschaft heißt.
Vinzentinerinnen,
das ist gut. So, und da hat er dann, wurde er großartig gepflegt. Und dann hatte er immer den Wunsch, dass er noch mal einer Messe beiwohnen durfte. Aber er war sehr krank. Der Eiter, der brodelte nur immer so durch eine Drainage in einen Kessel, der neben seinem Bett stand. Und dann haben sie sein Bett zum Flur hingestellt. Und dann haben sie auf dem Flur, hat Pater Pies dann den Gottesdienst gefeiert, und da war er überglücklich, dass er nochmal den Gottesdienst erleben durfte. Und das war schon bald sein Ende. Und Vater und Mutter, die bekamen, wir hörten nachher von entlassenen KZ-Priestern, die kamen durch Kleve, die waren Holländer, da geht es ja gleich nach Nimwegen von Kleve aus, und auf der B9 und haben Leuten auf der Straße zugerufen, sagen Sie Familie Leisner, dass Karl lebt. Das war das erste Lebenszeichen, was wir 1945 im Juli bekamen. Ja, und dann, ich war damals als Abiturientin sogenannte Dolmetscherin beim Bürgermeister. Und ich musste dann auch bei einem englischen Major musste ich Übersetzungen machen, wenn die Leute mit ihren Bitten zu ihm kamen. Und dann habe ich eines Tages gesagt, ich bräuchte heute Abend von Ihnen einen Schein, dass meine Eltern durch die Zonen kommen. Deutschland war ja in Zonen eingeteilt und sie mussten durch die französische und amerikanische Zone. Mir sagt er, das kann ich nicht. Ja, ich sage, ich gehe heute nicht weg ohne den Schein. Und abends, bevor ich auf Wiedersehen sagte, ich sage Ihnen, jetzt habe ich nochmal die Bitte an Sie und ich gehe nicht weg ohne Ihren Schein. Ich kam ganz glücklich damit nach Hause und dann haben wir sofort irgendwie überlegt, wie Vater und Mutter wohl wegkamen. Ein paar Tage später, meine Schwester Paula, die nach vor mir war, wir zwei, wir haben Vater und Mutter begleitet zum Kleber Bahnhof und da fuhren also irgendwelche Urlauberzüge fuhren mal durch, aber da fuhr gar nichts mehr. Aber wir dachten, ach, wir probieren mal. Und wir standen vielleicht 5 Minuten zusammen auf dem Bahnhof und da hielt ein englischer Urlauberzug. Und wir beide, wir waren nicht faul, wir haben direkt gefragt, die guckten uns an mit Riesenaugen, wann wir wohl wollten. Nicht? Und, aber der Chef, der sagte, bitte schön, steigen Sie ein. Da saßen Vater und Mutter zwischen englischen Soldaten und dann haben sie die bis Wuppertal gebracht. Ich weiß nicht, also auf jeden Fall, so ungefähr Wuppertal. Da haben sie rausgesetzt, weil die fuhren andere Richtung und dann haben sie da wieder gewartet. Da waren sie erst bei Schwestern untergebracht, haben sie eine Nacht geschlafen und dann haben sie sich einfach nochmal wieder auf den Bahnsteig hingestellt und dann sind sie auch wieder ein Stück weggekommen und dann sind sie wieder zu Fuß gegangen und also es war, die haben 6 Tage gebraucht von Kleve bis Planegg. Und sie kamen auf jeden Fall gesund in Planegg an und waren glücklich, dass Karl noch lebte. Aber er war schon in einem sehr, sehr kranken, also sterbenskranken Zustand. Und dann kam die Schwester abends, sie hatte Karl schon fertig gemacht für die Nacht. Und dann sagte, ihre Eltern sind da. Er hatte immer darum gebeten, Vater sollte doch wenigstens kommen. Obwohl er seine Mutter sehr liebte. Aber die haben sich alle natürlich herzlich umarmt und riesig gefreut, dass sie sich noch mal sehen durften.
Und dann kamen meine Eltern wieder nach Hause. Nee, Mutter, Mutter hatte immer gebetet, lieber Gott, lass mich doch meinen Sohn noch mal pflegen dürfen. Und diesen Wunsch hat der liebe Gott ihm erfüllt. Mutter bekam Aufenthaltsgenehmigung und Essensmarken, was man alles damals so brauchte, und durfte da bleiben und schlief bei einer Cousine in München. Und Vater musste wieder in den Dienst und der fuhr mit einem Transport von München wieder nach Wuppertal. Und das war ein Priester, der in Dachau gewesen war, und ein was habe ich mal gesagt?
Ein Track 90.
Ja, ja.
90.
Wollte sagen, der Laie, wer das war. Ich weiß es nicht mehr im Moment. Auf jeden Fall, die haben da einen Transport organisiert und der ist dreimal hin und her gefahren. Immer wieder München, Wuppertal und wieder zurück. Und das dritte Mal stand vor der Tür und da kam Vater zeitig, war mit diesem Treck nach Hause gekommen und hat gesagt, der fährt am 6. August wieder hin und dann müsst ihr, Karl will euch Schwestern unbedingt sehen. Willi in Berlin war kein Kontakt, der wusste von gar nichts. Und dann fuhren wir wieder mit dem Treck dahin, übernachteten in Stuttgart bei einer evangelischen Dame und morgens vor dem Frühstück, da lag die Bibel auf dem Tisch, da sagte, wir sind gewöhnt, dass wir erst aus der Bibel lesen, Gottes Wort hören und dann gibt es Frühstück. War für uns natürlich auch sehr interessant, das war ja für uns nicht Sitte. Es wurde wohl gebetet, aber keine Bibel gelesen. Und dann kamen wir glücklich an, auch abends, und da sagte die Schwester, also es tut mir leid, Sie dürfen nicht mehr heute Abend hin, er ist für die Nacht versorgt und er ist zu armselig dran. Und dann haben wir gewartet und durften einen anderen Morgen zu ihm. Und wir drei kamen herein, die Schwester hatte gesagt, Sie haben Besuch. Wir drei kamen rein, ich als Jüngste zuerst. Da sagte er, Mensch, du siehst ja genauso aus wie ich. Das habe ich ja noch nie gewusst. Hat nie einer gesagt. Es waren immer Willi und ich und die anderen Mädchen und Karl. Aber seitdem hieß es, du siehst aus wie ich. Und sagte er, jetzt müsst ihr nur was Schönes aus der Heimat erzählen und Kleberplatt sprechen, was wir untereinander nie taten. Wir konnten es alle, aber zu Hause sprachen wir Deutsch. Und dann hat er noch gesagt, und ihr müsst noch mal ganz, ganz viel lachen. Das haben wir auch prompt getan. Wir haben ganz viel Freude gehabt. Fenster natürlich weit offen, damit wir nicht krank wurden. Und der hat sich noch riesig gefreut. Und um 12 Uhr, wir gingen immer zu zweien hin, entweder Mutter, eine Tochter und dann zwei Schwestern. Und Paula und ich, wir waren um 12 Uhr noch bei ihm. Und dann hat er auf einmal gesagt, Kinderkes, ich muss leiden wie der Heiland am Kreuz. Und das war das Letzte, was er zu uns gesagt hat. Dann haben wir uns darauf vorbereitet und das war ein Satz hat er vorher noch gesagt, die Mutter Gottes schickt alles richtig. Aber die hat das wunderbar getan. Dieser Treck kam genau zum 15., wann er weg musste von Planegg, kam dieser Treck, bitte?
Als Toter, ne?
Ja, als Toter. Er kam, die hatten einen Anhänger und vorne einen Laster. Und in diesem Anhänger war dann Karl als Leiche, ohne Zinkseich, wir kriegten kein Zinkseich. Und dann waren sie an der französischen Grenze und wollten den Leichnam abnehmen, weil er nicht im Zinkseich war. Und dann hat aber der Begleiter von dem Priester, der konnte gut Französisch und hat mit denen gesprochen und den Fall erklärt und da kamen sie dann weiter. Und Paula und ich, wir waren am 15. abgefahren, sind auf die Landstraße gegangen und waren in 2 Tagen zu Hause. Einem Tag nach Frankfurt, da waren wir beide früher bei Schwestern im Praktikum, und dann den nächsten Tag von Frankfurt bis Kleve. Dann haben wir mit Vater alles für die Beerdigung vorbereitet. Dann wurde er am 20. August wurde er begraben, ja, in Kleve. Das war eine Riesenbeteiligung. Also das war wohl also ein Kilometer lang, all die mit zur Beerdigung waren. Und in Kleve waren nur gut 3000 Leute nach dem Krieg. Ja, und dann wurde er
1996,
nach Xanten verlegt. Da Vater lebte noch, und da hatte der Kardinal Höfner hatte geschrieben, also sie möchten gern die in Xantener Dom eine Gedenkstätte machen und in der Krypta. Tut gut, Entschuldigung. Und somit sollte Karl dann, da waren 3, ein Bello aus
Heinz Bello,
ja. Und dann Karl war in der Mitte und unten war ein Kaplan Storm. Und das war eine sehr schöne Gedenkstätte, und eines Tages hieß es, für die Seligsprechung muss er nochmal wieder geöffnet werden, der Sarg. Und ja, das konnten unsere Lieben gar nicht verstehen, aber es war so. Und dann haben sie nochmal wieder geöffnet, und dann kam er allein in einen Platz. Hast du das Grab heute?
Von Xanten leider nicht. Ich habe die ja schon eben vom Klever Friedhof gezeigt, die mit dem Birkenkreuz, das war das erste. Und dann wurde hinter der Stein gemeißelt, also damit das haltbarer war. Diese Inschrift da von dem Birkenkreuz gibt es noch, die kommt auch ins Stiftsarchiv von Xanten. Die hat meine Mutter abgegeben jetzt, neulich vor 4 Wochen. Und nee, ich habe leider kein Bild von Xanten, das habe ich noch nicht drin, soweit bin ich noch nicht. Aber dieses schöne Steinrelief, was Sie ja hier gerade gesehen haben, das gibt es in der Stiftskirche St. Maria Himmelfahrt in Kleve, und da wird jetzt im Dezember zum Jubiläum seiner Priesterweihe, da wird die neu eingeweiht, und da wird es auch eine Ausstellung geben dazu. Ja, aber die Seligsprechung, das kannst du ja noch zum Abschluss mit ein paar Sätzen, weil das war ja auch interessant. Ich kann hier das Bild, wie der Papst Johannes Paul II.
Ja.
In Berlin, im Olympiastadion.
In Berlin, Olympiastadion, da sind wir doch, da waren, ich weiß nicht, ich glaube, wie viele tausend Menschen, 6 oder 77.000 Menschen waren da im Stadion, und ich dachte erst, mein Gott, im Olympiastadion, wo Hitler gepredigt hat, da wird er begraben. Und dann stand aber noch in der Zeitung, Dompropst Bernhard Lichtenberg da selig gesprochen wurde, und es ging um die Liebe, die sie eben geopfert haben, und da war ich versöhnt. Das habe ich am Tag vorher gelesen in der Zeitung. Ich dachte, also Olympiastadion war mir nicht sympathisch.
Weil ursprünglich Rom angedacht war, und dann wurde das sehr schnell auf einmal geändert. Und das war für die Familie etwas seltsam, weil man das nur kannte, Seligsprechungen, Heiligsprechungen in Rom. Aber das war trotzdem, hatte das eine ganz besondere Bedeutung, eben weil da die Olympischen Spiele 1936 waren.
Und es war schon ein sehr, sehr großes, schönes Erlebnis. Auch mit ganz vielen Bischöfen. Herrgott,
ja.
Berge. Ja. Was müssen wir noch?
Und Papst Benedikt war ja, als wie er seinen Deutschlandbesuch gemacht hat, hat ja auch in seiner Begrüßungsrede im Olympiastadion sofort als erstes nach der Begrüßung auf Karl Leisner hingewiesen. Und
eins war im Stadion sehr schön, da wurden immer Fotos gezeigt von Karl. laufend große, also von der Größe Fotos, damit jeder sehen konnte, was passierte, weil da so viel. Also war schon enorm.
Dann zeige ich Ihnen noch, im Zandner Dom ist ein Kirchenfenster, und da ist ein kleiner Ausschnitt, da wird die Priesterweihe dargestellt, ist sehr klein, wenn man im Dom ist, aber ich finde es sehr eindrucksvoll. Dann ist in Kevela, hat Bert Gerresheim am Versöhnungsportal an der Marienbasilika die Priesterweihe dargestellt, und diese Hand von dem Bischof Piguet, man muss sich ja noch vorstellen, ein Franzose, der Feind eigentlich ja damals, und ein deutscher Diakon kniet vor einem französischen Bischof. Also das hat er sehr eindrucksvoll eben dargestellt, reliefartig. Und Sie sehen, das haben wir eben noch vergessen zu sagen, dieses Mädchen hat ja alle Dinge ins KZ geschmuggelt, die eben notwendig waren, weil es sollte nicht eine Notweihe wie die Nottaufe sein, sondern eine richtige Priesterweihe wie in einem Dom, unter strengster Geheimhaltung. Und
die hieß Schwester Imamak. Und die war selbst, die wollte Ordensschwester werden, war aber noch zu jung und arbeitete in einem Kloster in der Nähe von München.
Ja, in der Au, da an der Auer Duld in München, bei den armen Schulschwestern, so hießen die doch.
Nee, da lebte sie später.
Aber ach so, ach, du sprichst von der Zeit jetzt.
Ja, okay. Ja, und die hat sich sehr, sehr bemüht und immer wieder, also Hostien gebracht und alles reingeschmuggelt ins Lager. Und einmal, da immer mit dem Fahrrad oder bei Schnee, mit dem Schlitten, und also das war eine unheimliche Leistung von ihr. Und ein Pfarrer hatte gesagt, wir wollen eine Priesterweihe feiern. Da war ein Verkaufsstand im Lager. Und dieser Verkaufsstand konnte von außen her benutzt werden. Und da fuhr diese Imamak immer hin. Und dann ein Priester leitete das da, und da sagte er, kannst du schweigen? Da sagte sie, ja, das kann ich wohl. Und da hat er gesagt, also du musst ganz, ganz tief schweigen. Wir wollen gerne eine Priesterweihe feiern. Und wir möchten dafür alles, was erforderlich ist, eben ins Lager bekommen. Und die hat alles besorgt. Die war bei Faulhaber, hat dann die Kirchenbücher geliehen praktisch. Und also es fehlte an nichts.
Die heiligen Öle. Die heiligen Öle brauchten sie ja dringend.
Ja, und Messgewand, also da war ein Messgewand reingeschickt worden, das hat eine Dame gespendet. Und also viele sagen, es wäre das nicht gewesen, aber für uns hieß es immer, das ist das Messgewand.
Das kommt jetzt auch in die Ausstellung.
Ja.
Und wie gesagt, und der Künstler Bert Gerresheim wird jetzt vermutlich, wir müssen nämlich jetzt aufhören, weil die Zeit leider zu Ende ist, wird jetzt vermutlich in Kleve an der Stiftskirche eine große Karl-Leisner-Skulptur, er arbeitet schon daran, es muss halt nur noch überlegt werden, wer die Kosten trägt, Bistum und Stadt Kleve und Spender, aber das wird was, ihn interessiert das nicht, er arbeitet daran und verzichtet sogar auf sein Honorar, allein nur damit er Karl-Leisner darstellen kann, er hatte ihn ja schon häufiger dargestellt. Ja, Mutter, du hast dich tapfer geschlagen. Herzlichen Dank. Du hast ja viel geredet.